Geschwister und Freunde, es geht heute früh um das Kapitel Apostelgeschichte 7. Eine Vorbemerkung sei mir noch gestattet, den Büchertisch betreffend. Da liegen auch Prospekte aus über das Buch Neues Testament mit Anmerkungen, übersetzt und erklärt von Hein Schumacher. Ich wäre Ihnen dankbar, sofern Sie die Möglichkeit haben, zum Weitergeben ein paar Prospekte mitzunehmen, denn die Werbung des Hensler Verlages war bisher ausgesprochen mager. Vielleicht kommt ja noch die große Besserung, ich warte drauf. Und da habe ich selber einen Prospekt machen lassen. Man muss das ja nicht in Heilbronn bestellen, wie hinten eingedruckt. Man kann sich an den örtlichen Buchhandel wenden. Und nun Apostelgeschichte 7. Ich benutze mal diese Übersetzung von Schumacher. Es wurde mir gesagt, die wäre gut und hätte flüssiges Deutsch und wertvolle Anmerkungen. Also warum nicht? Nun, Apostelgeschichte 7 ist ein langes Kapitel. Ich habe jetzt nicht vor, dass ich Ihnen die 60 Verse der Reihe nach vorlese, sondern ich will das in 7 Abschnitte zerteilen und dann jeweils zu diesen einzelnen Abschnitten einige Bemerkungen machen. Meine Elberfelder Bibel habe ich natürlich auch dabei, falls man etwas aus dem Alten Testament braucht, denn eine Übersetzung des Alten Testamentes von Hein Schumacher wird es niemals geben, verspreche ich Ihnen feierlich. Apostelgeschichte 7. Was ist der langen Rede kurzer Sinn? Es ist die längste der in der Apostelgeschichte mitgeteilten Reden. Und Professor Michaelis hat geschrieben, ein Beispiel eines kettenartigen Schriftbeweises. Und uns soll die Frage beschäftigen, was will denn der Stephanus beweisen? Will er Ihnen Geschichtsunterricht erteilen? Das wäre ja einigermaßen seltsam. Denn da sind doch die gelehrten Leute des Hohen Rates, des obersten Gerichtes der Juden. Und da ist sogar der Hohe Priester. Will er dem Hohen Priester Geschichtsunterricht erteilen? Unvorstellbar. Was will er denn beweisen? Das will ich nicht gleich zu Anfang verraten. Wir wollen das versuchen, dahinter zu kommen. Als ersten Abschnitt lese ich die Verse 1 bis 8. Der Hohe Priester aber sprach, verhält sich dies so? Da sagte er, ihr Männer, Brüder und Väter, hört mir zu. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er noch in Mesopotamien war, bevor er sich in Haran niederließ, und er sprach zu ihm, zieh fort aus deinem Land und deiner Verwandtschaft und komm in das Land, das ich dir zeigen werde. Da zog er aus dem Land der Chaldäer aus und ließ sich in Haran nieder, und von dort versetzte ihn Gott nach dem Tode seines Vaters in dieses Land, das ihr jetzt bewohnt. Doch er gab ihm darin kein Erbteil, auch nicht einen Fußbreit, sondern versprach ihm, als er noch kein Kind besaß, es ihm in Zukunft zum Besitz zu geben, sowie seine Nachkommen nach ihm. Gott äußerte sich so, seine Nachkommen werden Fremde sein in einem Land, das anderen gehört, und man wird sie versklaven und misshandeln 400 Jahre lang, doch die Nation, der sie als Sklaven dienen, werde ich selbst richten, sprach Gott, und danach werden sie ausziehen und mir dienen an diesem Ort. Und er gab ihm den Bund der Beschneidung, und so zeugte er den Isaak und beschnitt ihn am achten Tag, ebenso Isaak den Jakob und Jakob die 12 Stammväter, Patriarchen. Ich darf zunächst noch einmal zurückgreifen auf Kapitel 6, Apostelgeschichte 6. Was ist denn das eigentlich für ein Mann, der hier nun diese lange Rede hält, an deren Ende er dann gesteinigt wird zu Tode? Was ist das für ein Mann? Da erfahren wir ja etwas darüber in Kapitel 6. Ich lese mal die Verse 6, 1 bis 3. In diesen Tagen nun, da die Zahl der Jünger zunahm, entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Da riefen die 12 die Menge der Jünger zu sich und sprachen: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um Tischdienst zu tun. Seht euch vielmehr, Brüder, nach 7 Männern aus eurer Mitte um, mit gutem Ruf und erfüllt von Geist und Weisheit. Die wollen wir für diesen notwendigen Dienst einsetzen. 7 Männer werden gesucht, erfüllt von Geist und Weisheit. Und Sie haben vielleicht den Satz schon mal gehört, den ich vor vielen Jahren schon hörte. Damals wurde bei der Auswahl von Diakonen mehr verlangt, als man heute von einem Pfarrer verlangt, eher denn man ihn einstellt. Wo wird das schon in einer Annonce, wenn man einen Pfarrer sucht, bitte ein Mann voll Geist und Weisheit? Wo wird das auf der Universität festgestellt und benotet? Das kann man auch nicht benoten, das sollte man auch gar nicht versuchen. Aber immerhin, für einen scheinbar geringen Dienst werden hier Menschen gesucht, erfüllt von Geist und Weisheit. Ein solcher war Stephanus, erfüllt von Geist, natürlich vom Geiste Gottes und Weisheit. Und 6 Vers 8 heißt es ergänzend: Stephanus voll Gnade und Kraft, voll Geist und Weisheit, voll Gnade und Kraft. Und als er da zur Rechenschaft gezogen wird und man ihn anschaut, dann heißt es Vers 15, 6 Vers 15, sie sahen sein Gesicht wie eines Engels Angesicht. Aus den verlesenen Versen im Anfang von Kapitel 6 kann man auch noch etwas Interessantes lernen. Die Urgemeinde wird weithin so glorifiziert. Die Urgemeinde, ja, die waren voller Herzlichkeit, die waren voller Liebe, die waren voller Eintracht, die Urgemeinde, wenn wir doch wirkliche Urchristen würden. Und es gibt ja auch Gemeinschaftsbewegungen, die sich so nennen, auch in der Schweiz habe ich das gefunden. Ja, wir möchten Urchristen sein. Aber auch die waren nicht ohne Mängel, und das kann uns vielleicht ein Trost sein. Es wäre falsch, die Urgemeinde nur zu glorifizieren. Irgendwo in meiner Übersetzung bei Kapitel Apostelgeschichte 2 habe ich in der Anmerkung auch die Frage aufgeworfen: Ist die Jerusalemer Urgemeinde Muster und Vorbild für die Gemeinde Gottes späterer Jahrhunderte? Ja, in den und den Punkten. Nein, in den und den Punkten. Nicht in allem. Also hier wird uns jedenfalls berichtet, dass es auch in jener Urgemeinde ein Murren gab. So ein Murren, so ein Murmeln kommt auf. Das soll es ja auch heute vielleicht in Gemeinden hin und her geben. Und so ein Murren, ein Murmeln kann sehr schädlich sein für die Gemeinschaft der Gotteskinder. Da kann die Liebe und die Wertschätzung Schaden nehmen. Und sowas in Ordnung zu bringen, ist nicht einfach. Da braucht man nicht nur zur Verkündigung Menschen voll Geist und Kraft, sondern für das Ermahnen, für das Zurechtbringen braucht man Menschen voll Geist und Kraft. Ein Murren, ein Murmeln der Hellenisten gegen Hebräer. Hellenisten, das waren Juden in der Diaspora, die Griechisch gesprochen haben. Also keine reinen Griechen sind hier gemeint, sondern Juden im hellenistischen Kulturkreis. Und ich kann mir das so vorstellen, wie die es vielleicht so geredet haben. Erstmal leise und dann zieht es immer weitere Kreise. Du, das finde ich aber eigentlich nicht recht, die da in Jerusalem. Ja, ja, natürlich, die Hebräisch sprechenden, Aramäisch sprechenden, die sind was Besseres. Das sind die echten Juden. Wir sind Juden zweiter Klasse. Wir kommen immer zuletzt dran. Wenn die Zivis alles ausgeteilt haben für die Hebräer, dann kommen die Zivis zu uns, modern gesprochen, um uns das Nötige an Darreichung zu geben. Wir sind immer zweiter Klasse. Findest du das recht? Nein, das ist doch nicht richtig. Da muss man mal was dagegen sagen. Das kann man sich doch nicht alles so gefallen lassen. Ja, ein Murren, ein Murmeln, das erst leise und dann immer lauter wird. Meinst du nicht auch, das ist ungerecht? Ja, wir sind alle Menschen und es geht auch in den Gemeinden hin und her. Niemals ganz ohne Unrecht und Übervorteilung und dergleichen ab. Das kann gar nicht ausbleiben. Wie geht man damit um? So etwas zurechtzubringen, das ist schwer. So hat ja auch Paulus den Timotheus da in Kreta zurückgelassen, damit er Dinge in Ordnung bringen sollte. Und hüte dich vor Wortstreitereien, sagt Paulus dem Timotheus. was zur Katastrophe der Zuhörer dient. Da steht wörtlich Katastrophe im griechischen Text. Wortstreitereien führen zur Katastrophe. Also ein heimliches Murmeln zurechtzubringen, ein Streiten der Geschwister, vielleicht nicht laut, aber leise, das wieder zu glätten, das braucht ebenso Geist und Kraft, wie etwa die Verkündigung es braucht. Und ein solcher war eben der Stephanus. Ja, die Urgemeinde war nicht in allen Dingen nur vorbildlich. Sogar die angesehenen Brüder, nicht wahr? Da sagt man, die da oben, die müssen doch in allem Vorbild sein. Und was macht Paulus und Barnabas? Die kriegen einen erbitterten Streit. Die Großen, Paulus und Barnabas, Sie kennen das sicher aus Apostelgeschichte, etwa in Kapitel 13, da geht es um den Johannes Markus, der bei der ersten Missionsreise weggelaufen war. Der junge Mann, dem wurden die Schwierigkeiten doch zu arg. Was weiß ich, das Klima, die hohen Gebirgspässe, hatte er gutes Schuhwerk und die Sonne stach vom Himmel, vielleicht auch Tiere, Gefahren, Verfolgungen. Irgendwann sagte Johannes Markus, übrigens Verfasser des Markus-Evangeliums, also ich schaff das nicht, ich hau ab, Brüder, hab Verständnis, ich gehe zurück, ich komme da nicht mehr mit. Ja, und dann kommt die zweite Missionsreise und ich will jetzt hier nicht den Richter spielen, wer nun recht hatte, Barnabas oder Paulus. Ich kann mir das lebhaft vorstellen, der Barnabas, ein eher gütiger, ermahnender Bruder, der sagt zum Paulus, du Paulus, den Johannes Markus nehmen wir wieder mit. Der hat sich bei mir entschuldigt und er hat gesagt, er will nun wirklich versuchen, treu bei uns zu bleiben. Aber das Gesicht des Paulus läuft rot an. Nein, wir können im Reiche Gottes keine Halben gebrauchen. Nur Menschen, die sich ganz und total einsetzen. Der da weggelaufen ist, den will ich nicht. Oh, 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 oh. Und dann trennen die sich. Sie bringen diese Frage nicht auf einen Nenner. Die geisterfüllten, gesegneten Männer. Gut, sagt Paulus, dann nimm du deinen Johannes Markus. Ich suche mir den Silas. Und so ging es dann. Aber dieses Zerwürfnis kam später in Ordnung. Es kam alles in Ordnung. Und in seinen späteren Briefen grüßt ja Paulus diesen Johannes Markus herzlich. Es kam wieder in Ordnung. Nun also zu Kapitel 7. Nun zu Kapitel 7. Er rollt die Geschichte Israels auf und beginnt bei Abraham, wie ja auch Matthäus 1 von Abraham ausgeht. Und hier erfahren wir einige Dinge, die wir gerade nur hier erfahren. Der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, der Gott der Herrlichkeit. Wir dürfen ja nach Epheser 1 beten zu dem Vater der Herrlichkeit, Vater der Herrlichkeit, Urquell der Herrlichkeit, Gott der Herrlichkeit, der über einen unvorstellbaren Lichtglanz verfügt, der von ihm ausgeht, alle Herrlichkeit geht von ihm aus. Ihn anschauend werden wir verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit als durch den Herrn, den Geist. Das erfordert allerdings einen konzentrierten Umgang mit dem Herrn Jesus. Und wenn ich einen ganz praktischen Rat geben darf, ich sagte es zu meiner Frau öfter in der letzten Zeit, der Umgang mit den Medien, der stärkt unseren Glauben nicht, nein. Es gibt auch gute Fernsehsendungen, ich will nicht alles verdammen. Es gibt seriöse Berichterstattung über Sibirien und was weiß ich, für die bin ich dankbar, kann man auch mal angucken. Aber nicht zu viel sich den Fernsehen und den weltlichen Medien aussetzen, das stärkt uns in keiner Weise im Glauben. Auch wenn Jesus und Gott nicht verspottet werden, aber die kommen einfach nicht vor. Das ist eine Weltanschauung ohne Gott und Christus, in der Regel jedenfalls. Das stärkt unseren Glauben nicht. Nehmen wir uns Zeit für Gemeinschaft, Gebet und Wort. Ich bin ja hier nicht gesetzlich. Ich sage ja nicht jeden Tag 3 Stunden Bibel lesen, möglichst NT von Schumacher und 2 Minuten dürfen Sie Fernsehen. So bin ich ja nicht. Aber wir wollen doch vor Gott auch unsere Zeit und unser Interesse, wollen wir uns vom Herrn zeigen lassen, was verdient den Vorrang. Also wenn es auch spannend und furchtbar wird in der Welt, wir wollen bitte nicht stundenlang vor dem Fernseher hocken und dann eine Viertelstunde Bibel oder 10 Minuten und Gemeinschaft liegt brach. Nein, was den Vorrang verdient, ihn anschauend werden wir verwandelt, konzentriert, mit innerstem Interesse. Herr, was sagst du? Ja, nun, wenn man Vergleiche zieht zwischen dem, was in 1. Buch Mose steht, 12, 1. Mose 12, in dem Bericht über Abraham, wie er diese siebenfältige, wunderbare Verheißung bekommt, wenn man vergleicht 1. Mose 12 mit Apostelgeschichte 7, Vers 2, dann stellt man fest, Gott hat den Abraham zweimal gerufen. Er hat ihn erst gerufen, als er noch in Mesopotamien war. Mesopotamien? Klingt das nicht vertraut? Potamos ist der Fluss. Mesos heißt mittendrin, zwischen zwei Flüssen. Euphrat-Tigris. Ist da nicht was in der Gegenwart los, in dieser Gegend da? Das spielt immer wieder in der Bibel eine Rolle, dieses Mesopotamien. Schon ganz am Anfang der Bibel, Euphrat und Tigris. Ich habe vom Fernsehen gelernt, dass Bagdad am Tigris liegt. Also ich weiß, dass Bagdad am Tigris liegt. Und bei Shatt el-Arab, da fließen die zusammen, ja. Und dieses Land, diese Gegend spielt auch in der Bibel immer wieder eine Rolle. Ganz am Anfang der Bibel ist vom Euphrat schon die Rede, Nebukadnezar. Und hier, als er noch in Mesopotamien war, bevor er sich in Haran niederließ. Ausleger haben gesagt, ich glaube auch Jakob Kröker, der ja auch das Alte Testament ausgelegt hat in der Reihe Das lebendige Wort, ich glaube auch Jakob Kröker sagte, der ist in Haran hängen geblieben, wegen Familienrücksichten. Gott wollte ihn ja woanders hinhaben, aber solange sein Vater bei ihm war, Terach, ist er dann nicht weit gekommen als nur bis nach Haran, nach dem Tode des Vaters. Da hat ihn Gott dann noch einmal gerufen und dann kam er dahin, wohin Gott ihn haben wollte. Familienrücksichten. Man kann natürlich auch mit 1. Mose 12 Unfug anrichten. Mir sagte mal ein Ehepaar in Hamburg vor vielen Jahren, unsere Tochter ist in die Hand einer Sekte geraten, irgendwo im Ausland. Und die haben gesagt, alle Beziehungen zum Elternhaus abbrechen. Das verlangt Gott von dir. Das steht in 1. Mose 12. Das ist natürlich Unsinn. So dürfen wir 1. Mose 12 nicht auslegen. Keine Beziehung zu deinen Eltern. Aber auf der anderen Seite besteht die Gefahr falscher Familienrücksichten. Jedenfalls musste Gott den Abraham zweimal rufen. In Klammern eine Frage, kommt es bei uns auch vor, dass Gott uns etwas zweimal sagen muss? Manchmal sagen ja Mütter zu ihren Kindern, also dir muss man alles zweimal sagen. Ja, manchmal muss man froh sein, wenn das Kind wenigstens beim zweiten Mal gehorcht und man nicht noch öfter reden muss. Dir muss man alles zweimal sagen. Haben Sie das auch schon mal gesagt oder gehört? Ich meine, das hätte ich vielleicht als Kind auch mal zu hören gekriegt. Dir muss man alles zweimal sagen. Dem Abraham musste Gott es auch zweimal sagen, bis er dahin kam, wohin er ihn haben wollte. Ja, da zog er dann endlich aus dem Land der Chaldäer, ließ sich in Haran nieder und von dort versetzte ihn Gott. Er versetzte ihn, er verpflanzte ihn, er siedelte ihn um. So wird hier immer wieder das Handeln Gottes betont. Nicht der Abraham machte sich auf den Weg. Geh, Abraham, geh, mach dich auf den Weg. So gab es doch mal einen Song, den konnte auch unser Manfred gut. Und das ist hier aber nicht gesagt, der Abraham macht sich auf, Gott versetzte ihn, Gott verpflanzte ihn, Gott ist durchweg der Handelnde. Und nun wollen wir mal weiterlesen von Vers 9 bis 16, da geht es nun dann um Josef. Ganz kurz gefasst ein Überblick über die Geschichte Israels. Die Stammväter, Vers 9, die Patriarchen, verkauften in ihrer Eifersucht den Josef nach Ägypten, doch Gott war mit ihm und riss ihn heraus aus allen seinen Bedrängnissen und verlieh ihm Gnade und Weisheit vor Pharao, dem König von Ägypten, und er setzte ihn als Regenten ein über Ägypten und über sein ganzes Haus. Es kam aber eine Hungersnot über ganz Ägypten und Kanaan und eine große Drangsal, und unsere Väter fanden keine Nahrung. Als nun Jakob hörte, dass in Ägypten Getreide vorhanden sei, sandte er unsere Väter zum ersten Mal aus. Dann beim zweiten Mal gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen. Da wollen wir uns schon mal die Ausdrücke merken. Zum ersten Mal, beim zweiten Mal. ein erstes Mal, ein zweites Mal wird hier unterschieden, und das ist sehr wichtig. Beim zweiten Mal gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen, und dem Pharao wurde Josefs Herkunft offenbar. Josef aber sandte seine Brüder hin und ließ seinen Vater Jakob und die ganze Verwandtschaft zu sich rufen, 75 Seelen. Und Jakob zog nach Ägypten hinab, und er starb auch dort, er und unsere Väter, und sie wurden nach Sichem überführt und in das Grab gelegt, das Abraham für eine Summe Geldes von den Söhnen Hemors in Sichem gekauft hatte. Es geht um den Josef. Und wie wir wohl wissen, ist ja der Josef ein sehr eindrucksvolles Vorbild oder eine Abschattung von Jesus Christus. Wolfgang Jugel hat ja mal ein Buch geschrieben über Josef. Schade, dass es vergriffen ist. Josef ist ein ausgesprochenes Vorbild, Abbild, Abschattung von Jesus Christus. Im Leben des Josef wird offenbar, Typologie nennt man sowas, ein Typ, ein Vorbild. Der Weg Jesu, der führt hinab und dann hinauf nach Philipper 2, 5 bis 11. So ging auch der Lebensweg des Josef hinab und dann hinauf. Er wurde in die Zisterne geworfen, er wurde nach Ägypten verkauft, er kam wegen falscher Anschuldigungen ins Gefängnis, dann war er ganz unten, und als er ganz unten war, dann ging es wieder aufwärts, aufwärts bis zum zweiten Mann nach dem Pharao. Und es wurde gesagt, alle sollen sich vor ihm niederwerfen. Nach der Erniedrigung kam die wunderbare Erhöhung. Und da kann man in vielen, vielen Einzelzügen das Leben Jesu vorgestattet finden. Wer Näheres darüber wissen will, der muss sich dann vertiefen in das erste Mosebuch, Kapitel 42 und dann Kapitel 43 bis 45, Vers 1. Wo sich Josef seinen Brüdern zu erkennen gibt. Hier wird also unterschieden, der Vater schickte die Brüder ein erstes Mal aus, und dann beim zweiten Mal gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen. Vorher hat er sich hart gestellt, sehr hart gegen seine Brüder. So wie auch Gott mit Israel hart verfährt, auch in der gegenwärtigen Zeit. Bis der Moment kommt, wo sich Jesus seinen Brüdern zu erkennen gibt, auch den Israeliten. Und dieses Wiedersehen des Josef wird ja ergreifend beschrieben in 1. Mose 45. Lasst jedermann von mir hinausgehen. Alle Fernsehkameras bleiben draußen, Radiostationen, nichts, 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 alles weg. Ich will mit meinen Brüdern allein sein. Und so ein ergreifendes Wiedersehen gibt es dann nach Matthäus 24, Vers 30. Zwischen Jesus, wenn er kommt, für Israel. Ich denke, wir haben in Matthäus 24, Vers 30 nicht die Wiederkunft zur Gemeinde beschrieben, die finden wir beschrieben in 1. Thessalonicher 4, sondern Matthäus 24 geht auf Judäa, wie es ja ganz deutlich gesagt ist, und so auch diese Wiederkunft. Dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen im Himmel erscheinen, dann werden wehklagen alle Stämme des Landes. Jawohl, so muss es übersetzt werden, denn hier geht es nicht um alle Geschlechter der Erde, sondern um die Stämme des Landes Israel. Das hat etwas mit Sacharja 12 zu tun, wo das auch schon gesagt ist. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels. Ergreifendes Wiedersehen zwischen Jesus und seinen Brüdern. Aber in dem Moment, wo er sagt, ich bin euer Bruder Josef, da kommt eine Angst über sie. Oh weh, was wird er jetzt mit uns machen? Oh weh. Aber er sagt ihnen, habt keine Angst. Gott hat mich vor euch hergesandt für eine große Errettung. Ihr gedachtet es böse zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen. 1. Mose 50, Vers 20. Ein wunderbares Wort, wie Gott aus Fluch, Segen und aus Bösem Gutes machen kann. Gestern Abend hörten wir darüber ja schon einiges. Also eine Vorschattung des Weges Jesu. Was will nun eigentlich Stephanus damit sagen? Erstes Mal, zweites Mal. Wir können übrigens bei den Ausdrücken erstes Mal, zweites Mal, das kann man auch noch etwas anders auffassen. Hier ist ja die Rede davon, wie der Vater die Söhne ausschickt wegen der Hungersnot, schickt er sie nach Ägypten. Ein erstes Mal, ein zweites Mal. Man kann aber auch noch in anderer Weise nachdenken über das erste Mal und das zweite Mal. Das erste Mal schickte der Vater den Josef, sieh nach dem Wohlergehen deiner Brüder. Sieh nach dem Wohlergehen deiner Brüder. 1. Mose 37, da findet man auch viele Hinweise auf Jesus. Dann irrt er auf dem Felde umher mit der Losung im Herzen, ich suche meine Brüder. Karl Geyer hat mal ein Gedicht gemacht, ich suche meine Brüder. Wenn es eine christliche Allianz gibt, dann ist die Aufgabe einer Allianz nicht nur, sich auszugrenzen und abzugrenzen gegen falsche Lehren. Das muss man gelegentlich auch mal tun, gegen extreme Positionen, die gibt es auch in unseren Kreisen hin und wieder. Aber das Wesen einer Allianz ist doch nicht Abgrenzung, halt der ist nicht ganz richtig und der ist nicht ganz richtig. Vor Jahren habe ich mir gedacht, sollte ich nicht mal einen Baum zeichnen lassen in Gnade und Herrlichkeit. Selber kann ich ja nicht zeichnen, aber vielleicht ist dein Bruder so gut. Und dann mache ich die Äste und die Verzweigungen und dann schreibe ich dahin, da gibt es diese Sonderlehre und da gibt es die Sonderlehre und da wachsen am Baum der Erkenntnis unsere Erkenntnispreise die komischen Früchte. Da gibt es auch gesunde Äste und gesunde Entwicklungen, aber es gibt auch sehr extreme Sachen. Nein, Heinz Schumacher, sei doch nicht so dumm. Das würde ja Abbestellungen hageln, weil sich alle geärgert fühlen. Den Baum lasse ich nicht zeichnen. Aber wir wissen, dass es schon mancherlei Früchte am Erkenntnisbaum gibt. Ich suche meine Brüder. Karl Geyer hat es sehr fein zum Ausdruck gebracht in einem Gedicht. Und er hat in seinem Alter erlebt, er, der ja von der Brüderbewegung herkam und vielleicht früher mal in der Jugend so exklusiv erzogen war, geistlich exklusiv, die Kirche ist nur Babylon. Und was merkt Karl Geyer, als er älter wird? Da ist ja ein gläubiger Pfarrer. Ja, und der interessiert sich für das prophetische Wort. Da ist ein Baptistenprediger in Fulda, der interessiert sich für das prophetische Wort. Baptisten, Theologen, Pfarrer, ja überall finde ich Brüder, Brüder, Brüder. Und die Streitpunkte, die lassen wir jetzt mal, Taufe und Abendmahl und was es da geben mag. Ich freue mich, wenn ich Brüder finde, die das Wort lieben, die den Herrn lieben, die seine Wiederkunft erwarten, die das prophetische Wort lieben, den Heilsplan, ein Herz und eine Seele. Ich suche meine Brüder. Ihr Lieben, das sollte nie bei uns verloren gehen, dass wir Brüder, natürlich sind die Schwestern auch gemeint, dass wir die Geschwister in Christus suchen, um sie herzlich zu lieben. Und die Wortstreitereien, die lassen wir bitte erstmal weg, sonst dienen die zur Katastrophe der Zuhörer. Gelegentlich kann man im kleinen Kreis natürlich in aller Sanftmut und Demut auch mal über Streitpunkte reden. Aber nicht so, dass eine Katastrophe entsteht. Ich suche meine Brüder. Also man kann dieses erste Kommen des Josef und das zweite Kommen auch beziehen auf 1. Mose 37, wo er zum Wohlergehen der Brüder ausgesandt wird, aber im Gegenteil, er wird erniedrigt, er wird nach Ägypten verkauft. Und eben dieser Josef, den sie beim ersten Mal nicht annahmen, den haben sie beim zweiten Mal anerkannt. Ach so, da will der Stephanus wohl seinen gelehrten Zuhörern etwas beibringen über Jesus, der beim ersten Mal nicht anerkannt wurde, der wird beim zweiten Mal anerkannt werden. Und das erkennen wir dann, wenn wir weiterlesen, noch deutlicher bei Mose. Es geht also in dem ganzen Kapitel eigentlich um Jesus. Der Verworfene, das ist der wahre Retter. Das sollen die gelehrten Herren lernen. Vertieft euch mal in eure eigene Geschichte, in die Geschichte Israels, ihr vom Hohen Rat und du hoher Priester. Da könntest du doch etwas lernen. Nämlich der Verworfene ist der wahre Retter. Jesus ist der wahre Erlöser. Das kannst du bei Josef studieren, das kannst du bei Mose studieren. Versteht doch endlich mal eure israelitische Geschichte richtig. Das will der Stephanus seinen gelehrten Herren beibringen. Aber gelehrte Herren, die lassen sich doch nicht gern was sagen von einem Diakonen. Und das ruft schon ihren Ärger hervor. Und als er dann nachher noch diese Töne von sich gibt in diesem prophetischen Verdammungsurteil, dann steigt ihr Zorn ins Ungemessene. Aber so weit sind wir noch nicht. Wir lesen mal erst weiter. Verse 17 bis 29. Es geht um den Mose. Als aber die Zeit der Erfüllung der Verheißung die Gott dem Abraham zugesichert hatte, näher kam, wuchs das Volk und vermehrte sich in Ägypten, bis ein anderer König über Ägypten aufstand, der von Josef nichts wusste. Dieser ging mit Arglist gegen unser Volk vor und tat unseren Vätern Böses an. Er zwang sie, ihre kleinen Kinder auszusetzen, damit sie nicht am Leben blieben. In dieser Zeit wurde Mose geboren und er war Gott angenehm. Er wurde 3 Jahre lang im Hause seines Vaters aufgezogen. Dann, als auch er ausgesetzt worden war, nahm ihn die Tochter Pharaos zu sich und zog ihn auf als ihren Sohn. So wurde Mose in aller Weisheit der Ägypter unterrichtet und war mächtig in seinen Worten und Werken. Als er aber ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, stieg der Gedanke in seinem Herzen auf, sich nach seinen Brüdern, den Söhnen Israels, umzusehen. Und als er sah, wie einem Unrecht geschah, kam er ihm zu Hilfe und rächte den Unterdrückten, indem er den Ägypter erschlug. Er meinte, seine Brüder würden verstehen, dass ihnen Gott durch seine Hand Rettung bringe, sie aber verstanden es nicht. Am folgenden Tag erschien er bei ihnen, als sie gerade Streit hatten. Er versuchte, sie miteinander zu versöhnen, sodass sie Frieden hielten und sprach: Ihr Männer, ihr seid doch Brüder, warum tut ihr einander Unrecht? Der aber seinem Nächsten Unrecht tat, stieß ihn weg und sagte: Wer hat dich als Obersten und Richter über uns eingesetzt? Willst du mich etwa umbringen, so wie du gestern den Ägypter umgebracht hast? Auf dieses Wort hin ergriff Mose die Flucht und wurde ein Fremdling im Lande Midian, wo er 2 Söhne zeugte. Es ist ja interessant und wertvoll, sich in das Leben des Mose hinein zu vertiefen. Und von Mose, da kann man ja auch im Hebräerbrief einiges lernen. Bei Mose müssen wir unterscheiden, welche heilsgeschichtliche Stellung hat er, an welchen Platz der Heilsgeschichte setzte ihn Gott und welches war sein persönlicher Frömmigkeitsstand. In der persönlichen Frömmigkeit war er durchaus ein Mann des Glaubens. Auch Mose war ein Mann des Glaubens. Im Übrigen aber sagen wir ja, Mose ist der Mann des Gesetzes und Abraham ist der Vater der Gläubigen. Mose hat das Gesetz gegeben, das war sein heilsgeschichtlicher Platz. Abraham, der Mann der Verheißung und des Glaubens. Aber wie gesagt, das schließt nicht aus, dass Mose persönlich ein Mann des Glaubens war, wie das ja auch in Hebräer 11 uns doch sehr fein gesagt wird. In Hebräer 11, da ist ja auch von Abraham die Rede, von Mose die Rede, durch Glauben, durch Glauben. Weigerte sich Mose, als er groß geworden war, noch länger ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Lieber wollte er zusammen mit dem Volke Gottes Schlimmes erdulden, als für kurze Zeit ein sündhaftes Leben genießen. Und sehr fein heißt es in Hebräer 11, 27, durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Oder er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Oder den Unsichtbaren vor Augen, als sähe er ihn, hielt er aus. So lebendig war er mit seinem Herrn und Gott verbunden. Mose wurde 120 Jahre alt. Früher hat man darüber gelächelt, ach, die Bibel ist doch ein reines Märchenbuch, 120 Jahre, wer kann dann so alt werden? Aber heute haben wir ja eine steigende Lebenserwartung. Die älteste Stuttgarterin ist 110. Eine Freundin meiner Frau gibt ihr gelegentlich das Mittagessen in einem Heim. Und wenn man 110 wird, da kommt dann sicher auch der Oberbürgermeister. Und die Leute haben zu der Frau gesagt, sie haben ja gar keine Falten im Gesicht. Braucht man das? Hätte die Frau geantwortet. Ja, und sie möchte doch, wenn der liebe Gott es schenkt, noch ein paar Jahre leben. Die älteste Französin soll ja vor einigen Jahren im Alter von 123 gestorben sein. Also das ist nichts ganz Ausgeschlossenes mehr, schon nach rein menschlichem Denken. 120 Jahre wurde der Mose, aber nun ist da doch ein gewaltiger Unterschied zu den Leuten, die heute alt werden. 3 mal 40 Jahre, ich habe die Zahl 40 Jahre jedes Mal fett drucken lassen, damit sich das gleich optisch dem Auge kundtut. 3 mal 40 Jahre, das sehen wir nirgendwo so deutlich wie in Apostelgeschichte 7. dreimal 40 Jahre sein Leben. Und es ist ja wohl allgemein bekannt, als er ein Alter von 40 Jahren erreicht hatte, da wurde ihm doch innerlich bewusst, ich gehöre nicht an den ägyptischen Königshof, da gehöre ich nicht hin, mein Platz ist woanders, ich will die Schmach des Volkes Gottes tragen. Aber als junger, ehrgeiziger Mensch, relativ noch jung, 40 Jahre, da strebt man dann zunächst nach einer Gewaltlösung. Gewaltlösung, das liegt so im Sinne des Fleisches. Nicht warten können auf Gottes Stunde, Gewaltlösungen. Also das geht hier nicht so, dass man da mein Volk so misshandelt und dann tötet er eben einen und verscharrt ihn im Sande. Und am nächsten Tag merkt er, oh, das ist ja doch ruchbar geworden und jetzt muss er fliehen. 40 Tage ist er in der Einöde, 40 Tage ist er in der Stille. Es gab einen Film, die 10 Gebote, da konnte man das mal so ein bisschen beobachten, obwohl ich sonst von christlichen Filmen nicht sehr viel halte, aber das war so ganz interessant. Da bekommt er also eine Familie und da betätigt er sich also als Schafhirte. Karl Geier sagte, 40 Jahre lang konnte er Schafologie studieren. Er, der vorher an den besten Universitäten Ägyptens studiert hatte, jetzt bekommt er ein einfaches Leben und jetzt muss er lernen, wie Karl Geier sagte, das Schaf geht hinter dem Hirten her und hat nicht vorauszuspringen. Und dann wird er 80 und in einem Alter, wo dann manche von uns schon an Ruhestand denken mit 80, wenn du nicht vielleicht sogar schon früher dran gedacht hast, da fängt es ja bei Mose erst richtig an, da geht es ja erst los. Das ist bei uns nicht so, das ist bei uns nicht so. Von 80 bis 120 kommt dann die große Aufgabe seines Lebens, der Befreier und Retter des Volkes zu sein, der sie herausführt aus Ägypten, ein murrendes, zweifelndes, törichtes Volk, ein Millionenheer, 600.000 und Frauen und Kinder und Vieh und alles dabei. Das war eine ungeheuer schwere Aufgabe. Wir verstehen es, dass der 80-Jährige sich zunächst sträubt. In der Wüste beim Dornstrauch, da wird er ja von Gott berufen. Zu diesem Dornstrauch hat ja seinerzeit Professor Ströter Wunderbares geschrieben. Der Dornstrauch, das ist ein Signum für das Volk Israel. Beim Dornstrauch wird der 80-Jährige von Gott berufen, 2. Mose 3. Ströter hat seinerzeit geschrieben über die Gottesoffenbarung am brennenden Dornbusch. In dem Buch, das ich mal über Ströter zusammengestellt hatte, Der Fürst des Lebens muss eins alles erben, leider vergriffen, da hatte ich wohl auch diesen Artikel drinnen, die Gottesoffenbarung am brennenden Dornbusch. Da hat Ströter geschrieben, der ja jahrelang gegen Ende des vorletzten Jahrhunderts Judenmissionar in New York war. Ein Professor wird Judenmissionar in New York, das gibt es auch nicht alle Tage. So liebte er das Volk Israel. Und Ströter schrieb, der Dornbusch ist das denkbar treffendste Bild jenes kleinen, unscheinbaren und verachteten Volkes, das seinem Gott nie edle Früchte, sondern nur Dornen gebracht. Es ist von den Völkern bis auf diesen Tag nicht höher geachtet als ein Busch in der Wüste, das jedes Tier auf dem Felde zertreten mag und an dem, wer ihm zu nahe kommt, sich nur sticht. Und aus diesem unwerten Dornbusch redet Jehova. Da steht es vor uns in seiner ganzen unbegreiflichen Einzigartigkeit, das Schauspiel der Auswahl eines blinden und tauben Volkes zum Zeugen Gottes unter den Völkern, zum Träger aller Gottesoffenbarung in der Menschheit. Und dieser Busch brennt und wird doch nicht verzehrt. Was ist das anders als der Schlüssel zu dem größten Wunder der Weltgeschichte, der Erhaltung des kleinen Häufleins Israel unter den heftigsten Verfolgungen, dem furchtbarsten Druck, dem Spott und Hass aller übrigen Nationen. Ich sagte vorhin, der Josef ist ein Typus auf Jesus. Das gilt in gewissem Sinne auch für den Mose. Und auch bei dem Mose können wir unterscheiden ein erstes Mal und ein zweites Mal. Als 40-Jähriger, da kann es der junge, ehrgeizige Mann ja kaum erwarten. Ich könnte doch der geeignete Mann sein. Ich bin doch begabt dafür. Ich könnte der Retter meines Volkes sein. Ich habe doch auch Kenntnis über Ägypten und ich könnte ja doch meine Erfahrung mit Ägypten ins Spiel bringen. Ich könnte sie herausführen. Er greift zu dem falschen Mittel Gewaltlösung. Gott sagt, nein, nein, ich kann dich so, wie du bist, nicht gebrauchen. Dann beim zweiten Mal, als er 80 Jahre alt ist, da sagt Gott, so, jetzt will ich dich gebrauchen. Und der alte Mann sagt, ach nein, Herr, ach, hast du keinen anderen? Er hat lauter Einwände, können wir gut verstehen. Auch wenn er vielleicht noch kräftiger war als heutiger 80-Jähriger, er brauchte wohl noch nie eine Brille. Er hatte ein gesundes Augenlicht bis zuletzt und war wohl eine kräftige Natur und von Gott besonders gestärkt und ausgerüstet für die gewaltigen Aufgaben. Nein, der 80-Jährige sagt, zweite Mal. Dies, ja Herr, aber jenes, Gott geht geduldig darauf ein. Und am Ende sagt Mose, ach nein, schick doch, wen du schicken willst, nur nicht mich. Da entbrennt der Zorn des Herrn gegen diesen Mose. Aber an seiner Auswahl hält er fest. Dich will ich haben und dich werde ich haben. Ja, auch bei Mose also ein erstes Mal und ein zweites Mal zu unterscheiden. Und nun lese ich mal noch weiter von 30 bis 43 geht es auch noch um diesen Mose. Als dann weitere 40 Jahre vollendet waren, erschien ihm in der Einöde des Berges Sinai ein Engel in der Feuerflamme eines Dornstrauchs. Als Mose das sah, wunderte er sich über die Erscheinung. Als er aber näher heranging, um sich's anzuschauen, erging die Stimme des Herrn: Ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs. Da begann Mose zu zittern und wagte nicht mehr hinzuschauen. Der Herr aber sprach zu ihm: Zieh die Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Heilig heißt in dem Sinne abgesondert für Gottes Offenbarungszwecke. Ein heiliges Volk, ein heiliges Land bedeutet von Gott beschlagnahmt für seine Offenbarungszwecke. Weiter Vers 34. Fürwahr, ich habe die Misshandlung meines Volks, das in Ägypten ist, gesehen und habe ihr Seufzen gehört, und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten. Und nun komm, ich will dich nach Ägypten senden. Eben diesen Mose. Vers 35. Und jetzt wollen wir mal beachten, wie der Stephanus immer wieder betont, dieser Mose, eben dieser Mose, gerade dieser Mose, also er will sagen, gerade dieser beim ersten Mal Verworfene, gerade den will Gott haben, gerade der wurde zum Retter. Das wird hier sehr stark betont, Vers 35. Eben diesen Mose, den sie ablehnten, als sie sagten, wer hat dich als Obersten und Richter eingesetzt, gerade diesen hat ihnen Gott als Führer und Erlöser gesandt. Der Abgelehnte ist der wahre Führer und Erlöser, der Verworfene. Stephanus will sagen, geht euch langsam ein Licht auf, ihr gelehrten Männer. Merkt ihr langsam etwas aus eurer eigenen Geschichte im Blick auf Jesus? Der Verworfene ist der wahre Erretter. Das ist die Botschaft. Das ist der langen Rede kurzer Sinn. Gerade diesen hat ihnen Gott als Führer und Erlöser gesandt, zusammen mit der Hilfe des Engels, der ihm im Dornstrauch erschienen war. 36. Eben dieser Mose hat sie herausgeführt, wobei er Wunder und Zeichen im Land Ägypten tat, dazu im Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre lang. Dies ist der Mose, der zu den Söhnen Israel sprach: Einen Propheten wie mich wird euch Gott aus der Mitte eurer Brüder erstehen lassen. Dieser ist es auch, der bei der Gemeindeversammlung in der Wüste zwischen dem Engel, der auf dem Berg Sinai zu ihm sprach, und unseren Vätern stand. Er war es, der lebendige Aussprüche empfing, um sie uns zu geben, dem aber unsere Väter nicht gehorsam werden wollten, vielmehr stießen sie ihn von sich und wandten sich in ihren Herzen nach Ägypten zurück, indem sie zu Aaron sagten: Mach uns Götter, die vor uns herziehen, denn dieser Mose, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, wir wissen nicht, was ihm widerfahren ist. Und so fertigten sie in jenen Tagen ein goldenes Kalb an und brachten dem Götzenbild Opfer dar und freuten sich an den Werken ihrer Hände. Gott aber wandte sich ab und gab sie dahin, dem Heer des Himmels zu dienen, wie im Buch der Propheten geschrieben steht: Habt ihr etwa mir, Haus Israel, Schlachttiere und Opfer dargebracht während der 40 Jahre in der Wüste? Nein, ihr habt vielmehr das Zelt des Moloch mitgeführt und das Sternbild eures Gottes Rompha, die Bilder, die ihr gemacht habt, um sie anzubeten, und so werde ich euch umsiedeln über Babylon hinaus. Das Leben des Mose ist ja auch voll von symbolischen Abschattungen. Er ist, wie gesagt, auch ein Vorbild, ein Typ auf Jesus Christus. Wie er ja auch sagt, einen Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, euch erstehen lassen. Denken wir dran, wie er das erste Mal da vom Berge herabkommt, wie das Volk Israel ums goldene Kalb tanzt und sein Zorn entbrennt und er zerschmettert die Tafeln. Ich habe gerade etwas Interessantes gelesen in einem Büchlein von Heinrich Langenberg. Von Heinrich Langenberg ist ein kleines Büchlein wieder aufgelegt worden über Theopneustie, Inspiration, das Gottgehauchte der heiligen Schriften. Das lebendige, bleibende Wort heißt der Titel. Das kann ich sehr empfehlen. Das lebendige, bleibende Wort, Theopneustie. Willi Schirmacher meinte, dass seinerzeit, das sei das Beste, was es über Inspiration überhaupt gibt. Das ist auch meine Meinung. Sehr lebendig. Da hat dann Heinrich Langenberg auch gesagt, leider müssen wir natürlich zur Kenntnis nehmen, die Knechtgestalt der Heiligen Schrift. Wir haben die Urschriften nicht. Das Original ist verloren gegangen. Wir haben nur Abschriften. Und da gibt es auch Varianten, das heißt verschiedene Lesarten. Wobei dann die Gelehrten, die sich mit Textforschung beschäftigen, suchen, was könnte hier die ursprüngliche Lesart sein. Meistens sind es inhaltlich keine schwerwiegenden Sachen. Und da sagt Heinrich Langenberg, so ähnlich war es ja auch bei den Gesetzestafeln beschrieben mit dem Finger Gottes. Die Originale haben wir nicht, die sind verloren. Das heißt, die hat der Mose zerbrochen am Berg. Und dann hat Gott gesagt, komm nochmal rauf, alter Mann, 80-Jähriger, schön hoch den Berg in der glühenden Sonne mit steinernen Tafeln. Ich schreibe das nochmal. Der Inhalt ist derselbe, sagt Heinrich Langenberg, aber es war nicht mehr original. Es war eine Zweitschrift vom ersten. Und so ähnlich ist es bei den biblischen Urschriften. Knechtsgestalt. Wir müssen beides sehen. Gott gehaucht bis in die Buchstaben hinein. Und auf der anderen Seite haben wir Knechtsgestalt. Das ist überhaupt nicht zu leugnen. Also Mose ist in vielfacher Weise ein Typ auf Jesus. Bei Mose kann man lernen, beim Gesetz, da geht es zunächst in den Zerbruch. Deshalb hat er die Tafeln zerschmettert und zerbrochen am Berg. Eine symbolische Handlung war das ja auch. Beim Gesetz geht zunächst in den Zerbruch und dann macht Gott ein neues. Und beim zweiten Mal, da geht es dann. Also noch deutlicher als bei Josef wird hier, bei Mose, der das erste Mal verworfen wurde und der dann fliehen musste in die Wüste 40 Jahre, das ist der wahre Retter. Der Verworfene ist der wahre Retter. Das sollen die gelehrten Leute lernen im Blick auf Jesus. Denn es geht ja in diesen Kapiteln der Apostelgeschichte um Jesus. Es geht ja um den Gekreuzigten und Auferstandenen. Der Verworfene ist der wahre Retter. Das könntet ihr aus eurer eigenen Geschichte lernen, wenn ihr sie mal gründlich studiert. Der Abgelehnte ist der wahre Retter. Siehe Josef, siehe Mose, erst verworfen, dann angenommen. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Dieses Wort aus Psalm 118 wird ja öfter im Neuen Testament zitiert. In Matthäus 21, Vers 42, in der Apostelgeschichte 14 bis 12, in 1. Petri 2, 4 bis 8. Ich habe zu Hause einen alten Artikel von Adolf Heller mir bereitgelegt und muss mal wieder ein bisschen am Computer arbeiten. Ich verstehe nichts von Computer, aber wenn mein Sohn Gerhard mir alles einstellt, tippen kann ich dann schon. Und da will ich mal diesen Artikel von Adolf Heller, vor 40, 50 Jahren erschienen, der sollte mal wieder in Gnade und Herrlichkeit kommen, vielleicht ein wenig gekürzt. Das Gesetz vom Zweiten oder Dritten. Das ist nämlich ein heilsgeschichtlich sehr wichtiger Artikel. Und da hat der Bruder Heller gezeigt an mehreren biblischen Beispielen, dass Gott beim ersten Mal vieles misslingt. Es will einfach nicht klappen und dann beim zweiten oder dritten Mal, da kommt Gott zu seinem gewünschten Ziel. Also wenn dir am Schreibtisch oder in der Küche, liebe Hausfrau, oder dir, lieber Mann im Büro, beim ersten Mal etwas daneben geht, Brief ab in den Papierkorb, oder wie macht man das mit Computer, löschen. Also wenn es das erste Mal nicht klappt, sei nicht so traurig, das passiert sogar unserem großen Gott. Was? Unserem großen Gott, dem Allmächtigen, Allweisen, der schafft nicht alles beim ersten Mal, dem gelingt vieles erst beim zweiten Mal. Wie kann das sein? Er ist doch der allweise Gott, dem allein Weisen sei Herrlichkeit und Ehre. Ja, das ist deshalb so, weil Gott Geschöpfe mit einbindet in die Ausführung seiner Pläne, weil es himmlische Ratsversammlungen gibt, weil er Engel und Menschen mitmischen lässt, sie heranzieht. Was ist denn eigentlich eure Meinung? Fragt er da in 1. Könige 22 in einer himmlischen Ratsversammlung. Und was habt ihr für Vorschläge zu machen? Er lässt das Geschöpf mitwirken, damit die Geschöpfe am Schluss nicht sagen, hättest du uns mal dran gelassen, wir hätten die Welt schneller beglücken können und besser. Er lässt sie mitmachen und deshalb geht's natürlich zuerst daneben und völlig schief. Das macht Gott nicht um seinetwillen, das macht er um der Geschöpfe willen als Demonstration. Wenn ihr die Dinge in die Hand nehmt, dann geht's schief, dann geht's schief. Und beim zweiten Mal, ach so, dann sind sie aus Erfahrung klüger und dann klappt es dann. Das lernt man bei Josef, das lernt man bei Mose und da gibt es eine Menge von biblischen Beispielen. Adam und Christus, alter Mensch und neuer Mensch, alter Bund und neuer Bund. Manchmal klappt es ja auch erst richtig beim dritten Mal. Deshalb hat Adolf Heller geschrieben, das Gesetz vom zweiten oder dritten. Erster Kosmos, zweiter Kosmos, dritter Kosmos kann man aus dem zweiten Petrusbrief lernen. Also nicht um seinetwillen, weil er es nicht besser könnte, sondern um den Geschöpfen ihre Torheit und Armut und Schwachheit zu demonstrieren, lässt er Geschöpfe mitmachen und da geht's dann schief. Beim zweiten Mal wird es dann richtig. Nun lese ich die Verse 44 bis 50, da haben wir Hinweise auf Josua und David. Unsere Väter hatten in der Wüste das Zelt des Zeugnisses, so wie Gott es angeordnet hatte, als er dem Moses sagte, er solle es anfertigen nach dem Vorbild, das er geschaut hatte. Dieses haben dann unsere Väter auch übernommen und unter Josua mit hineingebracht, als sie das Land der Heidenvölker in Besitz nahmen, die Gott vor den Augen unserer Väter vertrieb. Und so blieb es bis zu den Tagen Davids. Dieser fand Gnade vor Gott und bat darum, eine Wohnstätte für das Haus Jakobs finden zu dürfen. Salomon aber baute ihm ein Haus. Doch der Allerhöchste wohnt nicht in dem, was Menschen Hände errichtet haben, wie auch der Prophet sagt, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht Yahweh, oder welches wäre der Ort, wo ich ausruhen könnte, hat nicht meine Hand dies alles gemacht? Da müssen sich ja die gelehrten Herren in zunehmendem Maße geärgert haben, als sie diese Worte hörten. Sie, denen der Tempel ein und alles war, und nun erklärt hier dieser Almosenpfleger und Diakon, also der Tempel ist nicht so wichtig, euer Tempel, Gott wohnt im Grunde da nicht da drin, Gott will lebendige Tempel und nicht den steinernen Tempel. Das sind ja Wahrheiten, die wir dann bei Paulus ja in Epheser 2 noch viel deutlicher ausgesprochen finden. Die Gemeinde ist der wahre Tempel, das wird hier schon angedeutet. Ich will dazu nicht viel sagen, ich will zu diesen Versen nur sagen, auch bei David wird ja deutlich, dass nicht alles beim ersten Mal gelingt, sondern oft beim zweiten oder dritten Mal. Es gab mehrere Salbungen im Leben des David. Eine erste Salbung des jugendlichen David, als er noch das Vieh hütete, 1. Samuel 16, als da die älteren Brüder der Reihe nach alle aufmarschierten, die stattlichen älteren Brüder des David, und der Vater sagt, ist er das nicht? Ist er das nicht? Der nächste König Israels? Nein, den hat Gott nicht erwählt. Den hat Gott nicht erwählt. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Da marschieren all die stattlichen Brüder auf. Nein, 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 nicht erwählt. Verworfen, verworfen, abgelehnt. Sind das der Knaben alle? Ja, ja, sagt der Vater, das sind sie alle. Das heißt, da ist noch der Kleine da, der das Vieh hütet. Den lass holen. Ja, und so wurde David gesalbt. 1. Samuel 16. Später wird er dann noch zum König über Juda gesalbt nach Sauls Tod, 2. Samuel 2, Vers 4, und dann zum König über Israel, 2. Samuel 5. Ja, ihr Lieben, wenn man dann allerdings weiterliest in Apostelgeschichte 7, da könnte ja jemand den Eindruck haben, und jetzt ist dem Stephanus der Kragen geplatzt und jetzt kriegt er einen roten Kopf und jetzt geht eine Schimpfkanonade los, ausgerechnet gegenüber dem höchsten Gericht der Juden, den 71 Männern und dem hohen Priester. Ja, wie kann der sowas tun? Nein, 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 das ist kein Schimpfen. Erinnern wir uns doch bitte, ein Mann voll Geist und Weisheit, ein Mann voll Gnade und Kraft. Das kann uns Menschen ja schon manchmal passieren, aber das ist ja keine Schimpfkanonade, weil sich die Miene seiner Gegner immer mehr verzerrt und versteinert, sie böse werden, dann schimpft er plötzlich. Nein, nein, das ist eine prophetische Gerichtsrede von heilsgeschichtlicher Bedeutung. Wir haben solche prophetischen Gerichtsreden ja auch im Alten Testament, in Jesaja 1 etwa. Ihr seid Leute von Sodom und Leute von Gomorra. Oder Jeremia 2, Jeremia 5, Amos 6. Was hält der Herr Jesus für eine Rede in Matthäus 23? So würde ich mir ja nie erlauben, die Leute anzureden in meinen Diensten, ihr Schlangenbrut und ihr halsstarrigen Unbeschnittenen. Ja, da brauchte ich ja nicht mehr nach Weidenau zu kommen. Das wäre ja auch völlig falsch, ihr lieben Geschwister und Freunde, euch so anzureden. Ich denke nicht, dass ich hier eine Versammlung habe von lauter Leuten, die nichts dringender wünschen, als den Heiligen Geist zu widerstreben, sondern wir sind doch Menschen, die sich vom Geiste erfüllen und führen lassen möchten. Aber hier ist es angebracht, hier muss er so reden, hier muss er so reden. Vers 51 bis 53, dass dann die Steinigung folgt, ist ja allerdings kein Wunder. Ihr halsstarrigen oder starrköpfigen, steifnackigen, widerspenstigen und unbeschnittenen an Herzen und Ohren, ihr widerstreitet allezeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Ja, sie haben die sogar getötet, die das Kommen des Gerechten zuvor verkündigt haben, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen und dann doch nicht befolgt habt. Das ist heilsgeschichtlich sehr bedeutsam. Erinnern wir uns doch einmal daran, Israel bekommt nach der Ausgießung des Heiligen Geistes in Apostelgeschichte 3 noch einmal ein besonderes Angebot gemacht von Gott. Und mit anderen Brüdern bin ich der Auffassung, dass Gott hier allerdings Israel noch einmal ein besonderes Angebot macht: Wenn ihr jetzt umkehrt, ganz Israel, dann kann er euch den Messias, der zum Himmel erhöht wurde, wieder schicken, und die Zeiten der Erquickung, die können dann kommen. Apostelgeschichte 3. Apostelgeschichte 3, 17. Und nun, Brüder, ich weiß, dass ihr aus Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure führenden Leute. Gott aber hat auf diese Weise erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten im Voraus verkündigt hatte, nämlich dass ein Christus, ein Messias, leiden werde. So ändert nun euer Sinnen und Denken und kehrt um, damit eure Sünden ausgelöscht werden, damit Zeiten der Erquickung kommen mögen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Messias Jesus sende, den allerdings der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten, da alles verwirklicht wird, was Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Kehrt jetzt um, dann kann der Messias kommen. Die Wiederkunft Christi zu Israel hat zur Voraussetzung die Buße des Volkes, und zwar in seiner Masse, nicht nur Einzelne. Kehrt jetzt um, dann kann er euch den Messias Jesus senden. Gott macht keine Scheinangebote, Gott hat das schon ehrlich gemeint. Da können wir allerdings fragen, wenn Israel damals zugegriffen hätte und hätte dieses Angebot angenommen, was wäre dann aus der Leibesgemeinde geworden? Wo wäre dann die Zeit der Leibesgemeinde? Gott hat einerseits, denke ich, dieses Angebot ehrlich gemeint. Auf der anderen Seite aber hat er natürlich vor Grundlegung der Welt wo er den ganzen Plan der Äonen mit dem Sohn gemacht hat, Vorsatz der Äonen, Protosiston, Aionon, Epheser 3,11, da hat er doch schon vor Grundlegung der Welt gewusst, wie es weitergeht. Israel würde in seiner Masse das ablehnen. Da wurden mal 3.000, 4.000 gläubig, das ist ja schön, aber im Blick auf die Masse des Volkes war es auch nur eine Minderheit in der großen Masse, und die führenden Leute verablehnen das Angebot ab, und so wurde ein Aufschub erzielt. Das Reich ist nicht aufgehoben, nur aufgeschoben. Das Königreich wird kommen, und in die Zwischenzeit, da hat Gott nun die Zeit der Gemeinde als eine Einschaltung eingeschoben. Zwischen die 69 verflossenen Jahrwochen und die noch ausstehende 70. Jahrwoche. Das, meine ich, wird nun hier in der Stephanusrede schon deutlich. Sie haben den Vater abgelehnt und immer wieder widerstrebt im Alten Testament. Sie haben den Sohn abgelehnt, als er auf Erden war. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Nun lehnen sie auch das Angebot des Heiligen Geistes ab. Sie widerstreben eindeutig. Nun ist das Maß der Sünden voll. Das Angebot ist nicht angenommen, und es wird die Zeit der Verstockung kommen. Später haben wir dann ja im Buch der Apostelgeschichte das noch deutlicher, diesen Übergang, diese Wende. Die Apostelgeschichte ist ja das Buch eines großen Übergangs von Jerusalem nach Rom, von Petrus zu Paulus als der beherrschenden Gestalt und von der Jerusalemer Urgemeinde zur Gemeinde aus allen Nationen. Da findet dieser große Übergang statt. In Kapitel 13, Vers 46, da erklären Paulus und Barnabas den Juden, die sie immer wieder verfolgen, frei und offen: Es war notwendig, dass euch Juden das Wort Gottes zuerst gesagt wurde. Da ihr es aber nun von euch stoßt und euch selbst des ewigen Lebens nicht würdig erachtet, sie, so wenden wir uns zu den Nationen. Das tritt hier immer deutlicher ins Blickfeld. Ich lese die letzten Verse von Apostelgeschichte 7, ab Vers 54. Als sie das hörten, wurden sie in ihrem Herzen tief getroffen. Wörtlich wurden sie zersägt. Das hat wehgetan. Als sie das hörten, wurden sie in ihren Herzen zersägt, tief getroffen, und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Er aber blickte voll Heiligen Geistes, unverwandt zum Himmel, und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu Rechten Gottes stehen. Und er sprach: Sieh, ich schaue die Himmel geöffnet und den Menschensohn zu Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme und hielten sich ihre Ohren zu und stürmten einmütig auf ihn los und warfen ihn zur Stadt hinaus und steinigten ihn. Die Zeugen legten dabei ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes namens Saulus. Also das ist interessant festzustellen, auch schriftstellerisch interessant. Abgesehen davon, dass alles vom Heiligen Geist überwacht und gestaltet ist, muss man sagen, dieser Lukas ist auch ein begabter Schriftsteller. Hier in Kapitel 7 am Schluss, da bringt er plötzlich in einer scheinbar kleinen nebensächlichen Bemerkung schon die Gestalt hinein, von der er zwei Kapitel später dann die große Bekehrung vor den Toren von Damaskus schildern wird, den Saulus Paulus, der dann später zur beherrschenden Gestalt in der ganzen Apostelgeschichte im zweiten Teil wird. Also ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes namens Saulus, Vers 59, und sie steinigten den Stephanus, der den Herrn anrief und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und auf die Knie sinkend rief er mit lauter Stimme: Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Nach diesen Worten entschlief er. Auch Saulus aber hatte Gefallen an seiner Tötung. Ich sehe die Himmel geöffnet und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Merken wir was? Normalerweise heißt es doch, dass der Herr Jesus sitzend ist zur Rechten Gottes. Er aber sieht den Herrn Jesus zur Rechten Gottes stehen. Er sieht ihn stehen. Der Herr Jesus ist gleichsam aufgestanden, um seinen ersten christlichen Märtyrer mit offenen Armen in Empfang zu nehmen. Seine letzten Worte gleichen den seines sterbenden Herrn. So wie das der gleiche Lukas in Lukas 23 beschrieben hat. da haben wir die gleichen beiden Bitten sinngemäß in Lukas 23. Lukas 23, Verse 34 und 46. Verse 34, 46. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Lukas 23, 46. Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Da steht Paratithemi, anvertrauen, anheimgeben, übergeben, zur Aufbewahrung, deponieren, bedeutet dieses Wort anbefehlen, anvertrauen, anheimgeben. Und ähnlich ist es in diesen letzten Worten des Stephanus, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. So wie der Herr sagte, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist, rechne ihnen diese Sünde nicht zu, in der gleichen Gesinnung, mit ähnlichen Worten, wie sein Herr, darf er sterben. Da kommen wir am Schluss der Stunde auf das Thema Sterben, Heimgehen. Meine Großmutter in Mettmann betete, die in den 60er Jahren verstorben ist, mein Gott, ich bitte durch Christi Blut, mach's nur mit meinem Ende gut. Das hat sie immer wieder gesagt, eine fromme Bauersfrau, aber ohne Heilsgewissheit. Herr, mach's nur mit meinem Ende gut. Ja, sie durfte in den 60er Jahren still einschlafen. Paul Gerhardt hat gedichtet, erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod und lass mich sehen dein Bilde in deiner Kreuzesnot. Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl. Wobei ich natürlich die Bemerkung machen muss, das wissen wir gar nicht, ob wir in den letzten Minuten und Sekunden so noch beten können oder unter Mitteln stehen oder an Schläuche oder irgendwas angeschlossen schon seit Tagen. Das wissen wir doch gar nicht. Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll. Ja, das ist wunderbar, sich in der letzten Zeit, wo man klar denken kann, sich so dem Herrn bewusst noch anzuvertrauen. Und doch, der liebe Paul Gerhardt soll mir es nicht übel nehmen, etwas anderes hat mir noch besser gefallen. Nach dem Tode von Professor Ernst Ferdinand Ströter erschien ein Gedicht in seiner Zeitschrift Das prophetische Wort. Ein Vater war er uns, wo andere lehren, mit unbestochenem Wahrheitssinn und Güte wusste er dem Schein in jeder Form zu wehren, weil Gottes Wirklichkeit ihn ganz durchglühte. Und dann heißt es im nächsten Vers, und das hat der Dichter ja wohl nicht seiner Fantasie entnommen, das muss ja doch wohl einen realen Hintergrund haben, als der Bruder Ströter 1922 in Zürich entschlafen ist. Ein Lob der Gnade war sein sieghaft Sterben und Hoffnung seinen letzten Blick verklärte. Der Fürst des Lebens muss eins alles erben und herrschen über jeden Kreis der Erde. Also das gefällt mir irgendwie noch besser. Der liebe Paul Gerhardt soll mir es nicht übel nehmen. Wunderbar, ich drücke den Heiland ein, mein Herz. Ja, richtig, nichts dagegen. Aber noch schöner finde ich es, wenn man wie Ströter diese gewaltige, umfassende Hoffnung, er da ein ganzes Leben dafür gekämpft hatte, nicht eine ich-bezogene, subjektive Frömmigkeit, ich, meiner, mir, mich, ich und mein Heiland, sondern der Blick auf das große Ganze des Planes Gottes. Wunderbar, das hat Ströter offensichtlich bis in die letzten Zeit seines Lebens festhalten dürfen. Ich habe es seinerzeit zu einem Buchtitel gemacht, der Fürst des Lebens muss eins alles erben. Auch da gilt, wer so stirbt, der stirbt wohl, dass er die lebendige Hoffnung nicht nur für sich alleine, sondern für das ganze All festhalten darf. Wir wollen diese Bitten des Stephanus auch mitnehmen und wohl dem, der am Ende seines Lebens ganz schlicht sagen kann, Herr Jesus, meinen Geist, den übergebe ich dir. Der Geist ist nicht im Grabe, da ruhen die Gebeine, das Fleisch und verwest, da ist der Geist nicht zu suchen und die Seele, die ist woanders. Mal werden ja die Verstorbenen als Seele bezeichnet, die Seelen unter dem Altar, mal auch die Geister der vollendeten Gerechten. Herr, nimm meinen Geist bei dir auf. Wenn wir dem Herrn gehören, dann darf auch die Seele mit in diese Erneuerung des Geistes einbezogen werden, sodass man wohl auch von der Geistseele sprechen darf. Herr Jesus, nimm meinen Geist bei dir auf. Und was wir Menschen je und je Böses getan haben, bitte rechne es ihnen nicht zu. Wohl dem, der in solcher Gesinnung und solchem Glauben heimgehen darf. Amen.